Ich bete mal kurz. Danke, Herr. Du bist hier, du möchtest zu uns reden und nun bitte ich, dass wir doch etwas erwarten von dir. Erwarten nicht von der Redner hier vorne, von meiner Person, sondern von dir, von deinem Heiligen Geist, von deinem Wort. Bitte begegne du uns, Herr. Mache uns auf Dinge aufmerksam, die wichtig sind. Verändere du unser Herz. Lass uns Jesus ähnlicher werden. Amen. Ja, wie schon angedeutet, es geht jetzt hier um Josef. Und meine Frau sagte, von Maria? Ich sagte, nein. Sie sagte, oh gut, denn ich habe mich schon gefragt, wie machst du das denn? Denn das wird praktisch meine letzte Predigreihe hier in dieser Gemeinde, was ich heute anfange. Also dann bis ungefähr Juni bin ich hiermit auch dann damit beendet. Und das ist schön, einfach euch mit diesem Mann einfach mal bekannt zu machen, über den ich hier so gut wie gar nichts gepredigt habe. Wenn die Bibel anzuschauen ist, dann merkt man, dass da einfach mal ein Übergang ist zwischen Abraham und Mose und genau mittendrin ist dieser Mann Josef. Und ich möchte mit uns einfach 1. Mose 37 anschauen und da ein bisschen einfach mal helfen zu verstehen, was jetzt hier los ist. Wir haben hier mit Vers 1, da steht, Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaak als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Hirten und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen des, von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er sein Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihm noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonderes, vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Wir leben in einer Welt, in der die Familien heute nicht mehr ganz so fit sind. Man spricht immer wieder von so nicht funktionelle oder nicht funktionierende Familien. Tada! Haben wir damals auch schon gehabt, vor gut 3000 Jahren. Erstmal, wir haben einen Mann, der mehrere Frauen hat. Das geht meistens nicht gut. Dann haben wir verschiedene Patchwork-Konstellationen von Brüder, Halbbrüder und so weiter. Geht auch nicht gut. Und dann haben wir noch den Lieblingssohn des Vaters. Oh oh. Ja, nicht nur das. Jeden Tag, wenn man diesen Jüngling anschaut, sah man die Liebe des Vaters. Dieses schöne Gewand. Ich habe kein Gewand gekriegt, aber der denn da schon. Sogar sein Name, ja, Josef, bedeutet der, der hinzugefügt wurde. Ja, also er war nicht zufrieden mit seinen 11 Kindern, musste noch einen 12. haben. Ja, also, und das war sein Lieblingssohn. Ja, das war Josef, der hinzugefügt wurde. Ja, und da deutete darauf hin, die 11 waren nicht genug, es musste noch der Vollkommenheit kommen, und das war Josef jetzt hier. Josef wie seine Brüder waren alle in der Türkei praktisch geboren, dort wo denn Jakob denn hingehen musste, weil er natürlich auch verschiedene Probleme hatte mit seinem Bruder Esau, schon wieder eine nicht funktionierende Familie. Ja, also die Bibel ist davon voll. Und nun haben wir das, dass tatsächlich Jakob zurückgekehrt ist in diesen Heimat, Land, was Gott auch seinen Vater und seinen Großvater versprochen hatte. Und nun haben wir hier diese Aufgabe. 17 Jahre alt. Was tut man denn da alles? Okay, liebe Jungs, denkt da mal zurück. Was hast du damals gemacht mit 17 Jahren? Vielleicht war ein Mofa im Spiel oder so irgendetwas in diese Richtung. Ja, man hat schon darauf angespart, auf irgendwas anders und so weiter. Mein Stiefsohn momentan ist genau 17 Jahre alt, macht seinen Führerschein und arbeitet ab und zu nebenbei, Schule, Mädchen. Ja, also alles fängt da mit dem 17 an denn da, ja? Und da haben wir jetzt hier mit Josef zu tun, der tatsächlich auch was tun musste. Der war praktisch auch im jüdischen Gesetz schon nach seinem 13. Lebensjahr Mann und dürfte auch tatsächlich diese Aufgaben machen oder hat Schafe und Ziegen gehütet denn da, wie David später. Und natürlich hat er das nicht alleine gemacht, sondern mit verschiedenen anderen Menschen, nämlich seine Halbbrüder jetzt hier. So, er hat eigentlich einen einzigen richtigen Bruder, das war Benjamin. Benjamin werden wir nachher in die Geschichte gar nicht wahrnehmen. Ja, also es gab andere Menschen, die wir wahrnehmen werden, aber Benjamin, der richtige Bruder hier von Josef, spielt wenig eine Rolle. Und das, was Josef hier tat, ist das Schlimmste, was ein Bruder machen kann, petzen. Ja, er ging nach Hause, erzählte seinem Vater, was die Brüder alles schlecht gemacht haben. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid. Ich habe meine zwei Schwestern gehabt, dann habe ich noch eine Halbschwester gehabt, einen Halbbruder. Also wir haben auch die Möglichkeit gehabt zu petzen. Und da war meine Schwester, die er gepetzt hatte und so weiter und so weiter. Zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht aus deren Sicht habe ich gepetzt, wer weiß. Wir haben noch nie darüber richtig darüber gesprochen. Aber immer wieder die Information gelang dann doch zu Vater dann hin. Und Josef war dafür berühmt, immer wieder auf den anderen, hey, verkehrt, oh, verkehrt und so weiter. Aber nicht nur das, sondern tatsächlich, dein Papa liebte ihn mehr als alles andere. Ja, er sagte, in meinem hohen Alter hat Gott mir noch ein Geschenk gemacht, diesen Sohn hier. Seine Lieblingsfrau hat ein Kind geboren. Und jetzt will er dieses Kind verwöhnen. Ah, ja. So, wir gehen weiter. Was passierte? Die Brüder haben das gemerkt. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hasste ihn deshalb und konnte kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also, wir waren auf dem Feld und banden die Getreidegaben zusammen. Da richtete meine plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Euer dagegen bildete einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meine Gabe. Jo. Also, so macht man Freunde, nicht wahr? So, ich werde in eure Runde kommen, ich werde mich in der Mitte aufstellen, ihr werdet einen Kreis um mich herum bilden und praktisch dann anbetend würde ich einfach mal euch hinbewegen, ja? Ja, also eine tolle, tolle funktionierende Familie. Die Brüder hassten ihn. Die Brüder waren noch niemals in der Lage, mit ihrem Bruder ein freundliches Wort zu wechseln. Weihnachten ist vorbei, vielleicht auch da sind wir dankbar, wenn Familien zusammenkommen und dann muss man den Onkel oder muss den Neffe oder muss der Halbbruder dann an einen Tisch zusammensitzen und sagen, ich will sowieso mit ihm kein Wort wechseln. Gibt's. In viele, viele Familien ist einfach mal diese Feiertagerlebnisse ein großes Problem. Die Bibel kennt das. Die Bibel kennt diese ganz alltäglichen Probleme, die wir auch erfahren. Die Bibel kennt diese Probleme in Familien, wo es nicht so gut klappt, wo man sich selbst vernachlässigt fühlte, wo man anderen sagte, guck mal, er wurde bevorzugt. Die Bibel kennt diese Problematik. Und die Bibel zeigt uns, leider manchmal sogar unverschont, wie hässlich wir Menschen sein können. Wie wir auf Dinge reagieren, sogar verkehrt. Er versucht es nicht irgendwie schön zu reden, sondern zeigt es dann, wie es ist. Und dann kommt Gott obendrauf, weil ich glaube ganz ehrlich, dass diese Geschichte von Gott war, und bestätigt diese Josef sogar in seine Position. Nicht nur war er der Lieblingssohn von seinem Vater, sondern offensichtlich hat er auch Gott gesagt, du, mit dir habe ich Großes vor. Und das werde ich dir sogar zeigen. Ich zeige es dir in einem Traum. Ja, und diesen Traum ist so deutlich, da versteht jeder. Gott, warum tust du ein bisschen Benzin auf das Feuer? Warum entflammst du noch diese Situation sogar noch mehr? Und ich bin ganz davon überzeugt, dass Gott auf ganz krummen Linien gerade schreibt. Wie sonst wäre denn Josef nach Ägypten hingekommen? Wie sonst hätte Gott etwas vorbereitet für die Dürre, die kommen wird, um sein Volk zu retten? Wie sonst hätte Gott diese Umwege machen können, um Josef dahin zu bringen, wo er ihn haben wollte? Montagabend, Männerabend, wir reden denn zusammen und wir beten zusammen und wir betrachten im Grunde nur eine einzige kleine Abschnitt in Erwartung. Das war unsere gesamte 90-minütige Bibelarbeit, in dem jeder seinen eigenen Bibelvers dazu gegeben hat. In Erwartung. Worauf warten wir? Welche Erwartung haben wir? Und immer wieder an dem Abend habe ich dieses Bild vor Augen gehabt von einem großen Wandteppich. Auf der einen Seite ist alles hervorragend schön und super. Und auf der Rückseite ist Chaos. Ja, habt ihr schon einen Wandteppich so gesehen, wo ein bisschen erahnen kannst du, was auf der anderen Seite ist, aber es sieht doof und dämlich und absolut chaotisch aus? Für mich ist es ständig ein Bild für das Leben hier auf dieser Erde. Ich sehe die Rückseite. Gott sieht die Vorderseite. Also alles wird schön, alles wird seine Ordnung, alles wird seinen Platz haben. Aber auf der Rückseite, auch bei meiner Perspektive, macht das absolut keinen Sinn. Und ich erwarte, eines Tages im Himmel ankommen zu dürfen, um zu sehen von der Vorderseite, wie Gott auch nicht nur mein Leben, sondern die ganze Geschichte um mich herum schön gemacht hat, obwohl auf meiner Seite es total chaotisch, krumm, schief und doof aussieht. Auch Josef wird dann sagen können, mittendrin, wenn er nachher im Gefängnis landet, Herr, was soll das nun? Was soll das nun? Die Brüder, auch die Reaktion ist verständlich. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Sie hasst ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Genau. Hört mal zu! Ich sah, wie die Sonne und der Mond und die 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das? Schimpfte der. Bildest du dir etwas ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Bisschen ähnlich wie die Worte von Maria, nicht wahr? Ja, sie behielt diese Dinge in ihrem Herzen. Auch der Vater behielt das in seinem Herzen. Mensch, der Herr hat vielleicht doch gesprochen dann da. So, paar Dinge erst einmal. Ich glaube, Gott redet zu uns heute noch. Hoffentlich wir auch. Durch ein Bibelwort, durch ein Bild, durch einen Traum kann Gott reden. Nun, wenn man über dieses Thema Prophetie nachdenkt, ist es ganz wichtig, ein paar Dinge im Kopf zu behalten. Erstens, jedes Mal, wo Gott zu uns redet, heißt es nicht automatisch, dass wir es jeden Person weitergeben muss und so. Ja, ganz wichtig, ja? Gott redet zu uns und das heißt lange noch nicht, dass wir jeden auf der ganzen Welt davon erzählen müssen. Ich brauche keinen Brief schreiben an Bush oder an Trump oder an Merkel schreiben, Gott hat gesagt, bum, 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 bum. Ja, es macht ja Sinn, aber wir in der Gemeinde manchmal vergessen das. Ja, wir wollen alle möglichen Leute von allem erzählen, was Gott zu uns gesagt hat. Manches ist nur für uns. Manches ist nur für ein oder zwei Leute weiterzugeben, ein privates Gespräch. Und auch der Zeitpunkt ist manchmal ganz, ganz, ganz wichtig, wann und wie wir etwas weitergeben. Gott hat nicht zu ihm gesagt, erzähl deine Brüder von deinem Traum. Das steht hier drin nicht. steht nur da drin, dass er diesen Traum hatte. Und das zweite Mal auch noch mit einer anderen Konstellation, mit Sonne und Mond, natürlich Vater und Mutter und die 11 Sterne, natürlich seine 11 Brüder. Und das war für ihn eine Art Bestätigung. Nun, der nächste Punkt. Was passiert, wenn wir unter uns erleben, dass Gott jemanden befähigt, berufen und auch noch begabt hat, Dinge zu tun, die wir selbst nicht tun können? Freuen wir uns oder werden wir neidisch? Und der Neid kann umkippen in Hass und Bitterkeit und Groll. Wie ist unser Herz? Wie ist unser Herz in dem Moment, wenn Gott jemandem sogar mehr schenkt, als wir im ersten Moment so empfinden, dass wir bekommen haben? Menschlich ist es natürlich, neidisch zu werden. Menschlich ist es natürlich, dass das ein bisschen so unfair ist. Gott, wie kannst du nur? Jesus ähnlicher wäre es, einfach sich zu freuen, zu beten, zu segnen, Türen zu öffnen und erlauben, dass Dinge geschehen dürfen und können. Damals der Erstgeborene war der Wichtigste, nicht der Letztgeborene. Auch das sehen wir dann bei David, dass da wiederum, als der Prophet hinkam, um die verschiedene, um einen neuen König zu salben, kam der Erste und der Zweite und der Dritte. Er sagte, das kann nicht sein, da muss noch einer sein. Oh ja, da ist der Kleinste, der raus umfällt, hol ihn schnell. Und gerade hat Gott hat gerade eben manchmal die Schwachen, die in der letzten Reihe sind, oft berufen und begabt, Dinge zu tun, die groß sind, wenn wir es zulassen. Ich gehe weiter. Nun, eines Tages trieben Josefs Brüder die vier Herde ihres Vaters nach Sichem, bisschen im Norden jetzt hier, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte denn Jakob zu Josef, geh zu deinem Bruder nach Sichem und erkündig dich, wie es ihm und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagt Josef. Er verließ das Tal vom Hebron, machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weidenplatz umher, bis ein Mann traf. Wen suchst du? Fragte er. Meine Brüder mit ihren Herden, hast du sie vielleicht gesehen? Entgegnete Josef. Die Zeit, bevor es Handys gab, nicht wahr? Also kennt ihr, also ich weiß nicht, ob es vor 20 Jahren war, wo ist die Person? Keine Ahnung. Heute, ich rufe an. Ja, also heute ist da einfach auf der Suche nach jemandem zu sein, irgendwas, was die Jugendlichen gar nicht verstehen. Also es ist wirklich einfach mal ganz anders da gewesen. Und deshalb schickte auch ein Bote immer wieder mal hin, um etwas denn da zu erfahren. Interessant, dass auch natürlich Josef war erstmal zu Hause, bevorzugte Sohn, ja, die 11 sind unterwegs wahrscheinlich alle, aber Josef darf zu Hause bleiben, eine bevorzugte Behandlung denn da haben. Bisschen länger hat's gedauert, deshalb sagt der Mensch jetzt zu Josef, Jakob, ich will was wissen, geh hin. Kennen wir die Geschichte von David auch, nicht wahr? Ja, die Brüder waren denn da. Geh hin, schau mal, wie es deinen Brüdern so geht. Der Mann sagte dann ab Vers 17, ja, sie sind von hier weitergezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollen nach Dothan ziehen. Und Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannte ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichten, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Also ich hätte erwartet, der Benjamin hätte es dann gesagt, ja? Der Bruder, der leibliche Bruder, aber offenbar, nee, der Ruben in diesem Moment kommt da ins Spiel und sagt, nee, wir dürfen ihn nicht töten. Ja? So, nochmal zurück. Wir haben den Moment, wo man von Weitem jemanden sieht. Der verlorenen Sohn findet zum Beispiel von dem Vater. Und der Vater läuft ihm entgegen und da gibt's Vergebung und Versöhnung. Hier menschlich genau das Gegenteil. Hier machte es und diese Gruppe von Menschen dieses Klick, wir wollen ihn umbringen. Dieser Neid kippte in Hass um. Genau wie die Pharisäer und Sadduzäer bei Jesus. Jesus hat gepredigt, Jesus hat Gutes getan. Und was haben die Pharisäer gemerkt? Das Volk läuft ihm nach, wir werden vernachlässigt, deshalb wollen wir ihn umbringen. Und immer wieder gibt es bei Josef diese Verbindungen denn da zu Jesus hin. Da kommt ja der Träumer. Toller Name, nicht wahr? Und die waren so verbittert. Die waren so voll von Groll und Hass, dass sie bereit waren, Mord zu begehen. Dass man schlimm genug jemanden beschimpft, schlimm genug, dass man denen Tod wünscht. Die waren bereit, wirklich hier Hand anzulegen, um den eigenen Halbbruder hier umzubringen. Nur Ruben, ein guter Mann offenbar in diesem Moment, hat gesagt, nein, kein Blut soll fließen. Das ist das, was im Vers 22 sagt, vergießt kein Blut, werft ihm doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Denn Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Aber kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen vom Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Es gibt in der Bibel ein Chronos und es gibt ein Kairos. Chronos ist als Wort für Zeit. Tick, 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 Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag. Und die Zeit entrinnt, die Zeit läuft weiter. Aber es gibt auch ein zweites Wort für Zeit und das ist Kairos. Kairos ist dieses Gottesmoment. Und ich glaube, hier ist ein Moment, wo Gott eingreift. Wo alle die verschiedenen Fäden zusammenkommen und in dem Moment geschieht etwas Göttliches. Statt Josefs Tod bekommt er ein neues Leben. Ein neuer Ort, ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Aufgabe, eine ganz neue Lebensrichtung. Weil zufällig diese Händler vorbeikamen. Die hätten einen Tag zuvor sein können, die hätten einen Tag danach sein können. Die hätten 2 Stunden später kommen können, wäre es zu spät gewesen. 2 Stunden zuvor wäre auch zu früh gewesen. Gottes Kairos. Richtiger Moment am richtigen Ort. Und ich glaube, Gott benutzt uns auch manchmal so, dass wir die richtigen Menschen sind am richtigen Ort. Und manchmal vergehen Tage, manchmal vergehen Wochen, vielleicht sogar Monate. Im Fall von Abraham steht denn da 14 Jahre vergehen und nichts passiert. Lange, lange Zeit für uns Erdenmenschen. Aber da, wenn was passiert, wollen wir bereit sein, dass Gott uns benutzen kann. Statt Ruben meldet sich jetzt Judah zu Wort. Da sagte Juda, was haben wir davon, wenn wir unseren Brüder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nix. Lass los, wir verkaufen ihn an den Ismaeliter. Denn brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen, verkauften ihn für 20 Silberstücke an den ismaelitischen Händler, die ihn nach Ägypten nahmen. Ruben aber war nicht dabei gewesen,
Als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss entsetzt seine Kleider. »Der Junge ist weg«, schrie er auf. »Wie kann ich jetzt noch mein Vater in die Augen schauen?«
Die wichtigste Sache von ihm in diesem Moment war seine Beziehung zu seinem Vater. Wie kann ich mein Vater in den Augen schauen? Wie kann ich nun gerade vor ihm stehen? Und manchmal ist auch die Frage in unser eigenes Leben, wenn wir denken, etwas zu tun, können wir danach Gott in den Augen schauen, bildlich gesagt? Können wir vor ihm stehen? Haben wir diese Beziehung vor Gott, wo wir sagen können, Herr, ich möchte leben, wie es dir gefällt? Die anderen waren froh, nun das Problem erledigt zu sein. Ein bisschen Geld nebenbei zu bekommen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber es ging hier um Gottes Plan. Es ging hier um das, was Gott vorbereitet hatte. Ich bin ziemlich sicher, als Jesus am Kreuz starb, hatte Satan gesagt, ja, endlich habe ich gesiegt. Aber dann kam die Auferstehung. Und da merkte er, dass seine Probleme erst anfangen. Ich glaube, auch hier ist so eine ähnliche Geschichte. Josef stieg hinab in diesem Brunnen und wurde erlöst für etwas, was Gott ihn dazu berufen hatte zu tun, nämlich den Wegbereiter für sein Volk zu werden. Hat er das schon gewusst, dass es so kommen würde? Ich glaube ja, durch seine Träume. Durch diesen Träumen, die Gott ihm gegeben hat, diese Gewissheit in seinem Herzen, dass das, was Gott gesagt hat, er es auch vollbringen wird, zu Ende vollbringen wird. Und vielleicht ist das auch für uns ganz neu eine Motivation, zurückzudenken an das, was Gott uns versprochen hat. Vorletzter Punkt. Was machen wir nun, sagen die Brüder? Sie schlachten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut, gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes, rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten, aber keine gelang es. Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern, weinte er. Ruben musste seinen Vater ins Gesicht schauen können. Er könnte ihm nicht anlügen. Deshalb haben sie einfach mal eine Frage gestellt. Ist das von Josef oder nicht? Und Jakob bildet sich alles andere ein. Tier, Blut, Tod. Brauchten den Vater gar nicht anzulügen. Natürlich haben sie alles getan, damit er die Lüge glaubt. Diese Gewand gerissen, diese Gewand getränkt in Blut, diese Gewand mitgebracht und die kleine Notlüge erzählt jetzt hier, wir haben das Gewand unterwegs gefunden. Und damit waren sie raus. Dachten sie. Wenn wir sündigen, gibt es immer wieder neue Sünden, die wir begehen, um die erste Sünde da abzudecken, zu verheimlichen, zu verschleiern. Und irgendwann kommen wir daraus kaum wieder. Und auch hier müssen diese 11 Männer ihr Leben lang mit dieser Gewissheit leben, dass sie ihr Vater betrogen haben, dass sie ihren Bruder verkauft hatten, dass sie diese Sünde begangen haben. Dieses Hass hat sie so übermannt, dass sie spontan etwas getan hatten, wofür sie sich geschämt hatten. Und dennoch hat Gott diese Sünde und diese Fehlentscheidung benutzt, um sein Reich zu bauen. Die Händler verkauften Josef
in Ägypten an Potiphar, einem Hofbeamten des Pharaos. Potiphar war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Und wir werden in genau einen Monat, denn in zwei Wochen bin ich nicht hier, da wird mein Stiefsohn getauft und da bin ich stattdessen bei ihm, werden wir davon hören, wie es da im Potiphars Haus so abging. Was können wir nun mitnehmen? Was können wir mitnehmen? Sind wir die Brüder, die heimlich hassen? Sind wir die Brüder, die öffentlich hassen und das Leben anderen schwer machen? Sind wir doch manchmal Josef? Und Gott hat uns berufen dazu, aber alle anderen stellen uns Steine im Weg? Vielleicht sind wir Jakob und wir haben jemanden verloren, den wir sehr lieben und trauern immer noch darum. Vielleicht sind wir ein Ruben, der versucht, das Beste in der Situation zu machen, wo andere den Kopf schon längst verloren haben. Und nun versuchen wir denn dort ein bisschen für Ordnung und Weisheit zu sorgen. Oder vielleicht sind wir ganz normale Menschen, die diese Geschichte hören und sagen, wow, wo habe ich in meiner Erziehung als Sohn oder Tochter das zu erfahren, dass jemand anders mehr geliebt wurde als ich? Wo haben wir als Eltern vielleicht das nicht richtig gemacht und dürfen auch bei unseren Kindern um Vergebung bitten? Ich glaube, Gott hat viel zu erzählen und viel mehr zu erzählen daraus, als ich jemals hier raus auch erarbeiten könnte. Aber ich glaube, Gott möchte neu zu uns reden. Denn Josef ist ein Mann im Alten Testament, wo wir keine offensichtliche Sünde bei ihm finden. Ein Vorbild für das, was Jesus ist. Und ich glaube, auch davon können wir sehr viel lernen. Ich bete. Nun, Herr, ich möchte bitten, dass du meine Worte benutzt und sie umwandelst, Herr, zu deinen Worten. Ich möchte bitten, Herr, dass du unser Herz ganz neu einfach denn dort einfach mal anpackst und Dinge rausnimmst, die nicht sein sollen. Hineinlegst dort, was sein soll. Und lass es wachsen, lass es gedeihen. Vergib dir uns, Herr, wo wir gesündigt haben. Und hilf uns, die Menschen zu vergeben, die an uns einfach sich vergangen haben, die gesündigt haben gegen uns. Schenk uns einfach, dass wir gnädig miteinander sein dürfen. Du bist gut. Danke dafür. Amen.